Tod ist Tod. So sagte er damals zu mir. Da gibt es kein Vertun. Heinz, der war ein robuster Kerl, ein richtiger Kämpfer. Der wusste viel vom Leben. Er hatte auch schon ein langes Leben, sehr ereignisreich. Aber da war er knallhart. Da ließ er nicht mit sich diskutieren. Tod ist Tod. Da gibt es nichts. Da ist dann nichts mehr, nichts, nichts, nichts. Damals war ich noch kein Pastor. Ich hatte auch gar nicht vor, Pastor zu werden. Ich habe ganz andere Sachen studiert, Pädagogik, Psychologie. Aber diese Frage, die ließ mich nicht los. Ist es wirklich so? Ist es so, wie Heinz sagt, dann ist alles aus, schwarz, nichts, nichts mehr. Ich konnte das nicht glauben. Vielleicht wollte ich es auch nicht glauben, weil ich so sehr am Leben hänge und auch denke, das Leben kann nicht einfach zu Ende sein mit dem Tod. Und so begann ich mich für Religion zu interessieren und habe die Sprachen gelernt, die alte hebräische Sprache, die Sprache der alten Bibel, des Alten Testaments, was ja auch die Bibel der Juden ist, und Griechisch, das Neue Testament, das von Jesus spricht und seinen Worten. Und mich hat auch eben interessiert, wie sehen die das in der Bibel mit der Seele? Was ist denn die Seele? Denn das ist doch wohl, was irgendwie bleibt, habe ich gedacht. Mir war natürlich klar, wenn der Körper vergeht, manche Menschen lassen sich ja auch verbrennen, dann ist nur noch Asche da. Und selbst wenn man so beerdigt wird, irgendwann wird man wieder zur Erde. Was sage ich auf dem Friedhof? Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Nichts als Staub zum Schluss. Aber die Seele, das versuchte ich zu begreifen. Die Seele, das ist doch etwas, was bleibt. Das bleibt. 800 Mal kommt die Seele im Alten Testament vor. 800 Mal. Und knapp 200 Mal im Neuen Testament. Man kann sich so merken, knapp 1000 Mal in der ganzen Bibel. Also es ist ein offensichtlich bedeutsames Wort. Und auch hier in diesem kleinen Text, den ich gerade gelesen habe, diesem Gleichnis vom reichen Kornbauern, was Jesus erzählt, kommt das Wort Seele dreimal vor. Auf Griechisch heißt es Psyche, daher kommt Psychologie. Psyche ist Seele, oder das deutsche Wort für Psyche ist Seele. Aber was ist es? Was meinen die damit, wenn Seele gesagt wird? Zunächst einmal ist es das Leben. Es kommt immer wieder vor. Gott haucht dem Menschen Leben ein. Oder der Mensch stirbt, er haucht das Leben aus. Aber schon dieses Hauchen, das sagt schon etwas aus. Irgendetwas Unsichtbares geht von uns weg. Wer einmal einen toten Menschen gesehen hat, beruflich musste ich das ja einige Male, ich kann das bestätigen, dann sieht man den Menschen nach dem Tod noch so, wie er vorher war, oft, sehr gelöst und erlöst. Viele Angehörigen sagen, ach, er war ja so erlöst. Als wenn alles von ihm genommen wäre. Eine Last. Als wäre der Körper gewissermaßen befreit. Die Seele ist jetzt frei. Aber doch ist der Mensch tot. Er sieht aus wie eine Puppe. Aber er ist immer noch da. Aber nur äußerlich. Das Leben ist nicht mehr da. Das Leben, die Seele ist ausgehaucht. Und dann bedeutet die Seele in der Bibel immer auch das ganz Besondere eines Menschen. Wir sagen heute dazu die Identität. Das bedeutet, dass ein Mensch mit sich selber sich identifizieren kann. Er kann sagen, ich bin das. Und er kann beschreiben, wer er oder sie ist im Laufe der Zeit, vielleicht immer genauer. Und selbst wenn man das nicht so gut kann, irgendwie ist da etwas, was wirklich unverwechselbar zu mir gehört. Bei eineigen Zwillingen ist es so, dass sie dasselbe Genom haben. Und wenn die so auf die Welt kommen, dann sehen die zu verwechseln ähnlich aus. Und doch wissen die Eltern meist schon sofort, wer ist. Und jedes dieser Menschenkinder hat eine unverwechselbare Seele mit auf die Welt bekommen. Sie oder er ist etwas ganz Besonderes. Auch wenn biologisch eine Identität da ist, also dieselbe Genetik, ist doch der Mensch ganz verschieden. Es kann passieren, wenn diese Zwillinge an verschiedenen Orten, oft durch Kriegswirren, an verschiedenen Orten, an ganz verschiedenen Orten, in ganz verschiedenen Milieus, Verhältnissen groß werden, dass sie sich sehr verschieden entwickeln. Doch, es gibt gewisse Ähnlichkeiten, aber man hat das erforscht. Es können ganz verschiedene Charaktere sich herausbilden, obwohl ja biologisch, genetisch dieselben oder die grundsätzlich selben Voraussetzungen gewesen sind. Der Mensch also kann offensichtlich seine Seele, die er mit auf die Welt bekommen hat, die kann er formen. Er kann mit der Seele etwas machen. Seht ihr, wir können unseren Körper nicht großartig verändern. Ja klar, es gibt Schönheitsoperationen, man kann sich verkämmen, schminken oder was weiß ich alles. Aber hilft ja alles nichts. Ne? Wir werden doch alle älter, aber unser Körper ist eben unser Körper, da ist nicht viel zu machen. So ist das. Aber unsere Seele, und das ist eine ganz besondere Qualität der Seele, die Seele ist formbar. Sie kann sich entwickeln. Sie kann sich entfalten, aber sie kann auch verkümmern. Und hier in diesem Gleichnis, was ich sehr schön finde von dem reichen Kornbauer, der spricht zu sich selbst. Jetzt, meine Seele, sagt er, hast du Ruhe, wo ich all meinen Reichtum versammelt habe und gesammelt habe. Er hat seine Seele geformt im Sinne des Reichtums. Das war es, was ihm wichtig ist, sonst nichts. Er glaubte, wenn er seinen Reichtum sammelt, dann hat er Sicherheit. Sicherheit für alle Zeit. Und was sagt Gott? Du Nacht, noch heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was hast du dann? Was hat dir alles genützt, dein ganzer Reichtum? Und deine Seele, sie ist verkümmert. Was ist sie denn noch, wenn du tot bist? Das hat mir viel zu denken gegeben. Dass die Seele, wenn das das Ewige ist, oder das Übrigbleibende, oder das Bleibende ist, dann ist es doch etwas ganz Wesentliches. Etwas, ja, das wir behüten müssen, wie ein Schatz. Woran mein Herz hängt, sagt Jesus in der Bergpredigt, woran mein Herz hängt, das ist das Wesentliche. Das ist es, worauf es ankommt. Und woran hängt unser Herz? In Matthäus 26, in Matthäus 16, Vers 26, gibt es einen sehr schönen Satz. Was nützt es, sagt Jesus, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und würde dabei seine Seele verlieren, seine Psyche wieder nicht im Griechischen, würde seine Psyche, seine Seele verlieren. Ja, kann ich uns fragen, was nützt es uns denn, wenn wir alles haben und immer mehr haben wollen und anhäufen und Reichtum und verlieren dabei unsere Seele. Jesus meint nicht, dass wir nichts haben sollen. Darum geht es ja gar nicht. Auch die hatten ja damals was. Die hatten ihre Häuser, Jesus hatte in Kapernaum sogar eine Wohnung. Die Fischer hatten ihre Boote und die Bauern ihr Land und ihre Einkünfte. Es geht darum, dass wir daran nicht unsere Seele hängen, sondern dass die Seele etwas Göttliches ist. Und dass wir die Seele so formen müssen, könnte man sagen, dass wir in einem permanenten Weg zu Gott sind. Diese Wege sind ganz verschieden, die kann ich euch nicht vorschreiben. Ihr alle werdet sie ganz individuell finden, diese Wege zu Gott. Sie sind sehr, sehr verschieden. Sehr, sehr individuell. Aber wir müssen suchen. Wir müssen Gott suchen. Und Gott zu suchen heißt in unserem Leben, wenn Gott Liebe ist, die Liebe zu suchen. Das Gute zu suchen. Das Mitmenschliche zu suchen. Auch vielleicht einen ganz besonderen Menschen zu finden in unserem Leben, der uns ganz besonders nahe ist. Denn viele Menschen können wir lieben. Ich liebe euch ja auch, die Gemeinde. Aber es gibt doch immer meistens einen, manchmal auch zwei, bei Kindern ja vielleicht auch noch ein paar mehr, ganz besondere Menschen, die wir auf eine ganz einmalige, besondere Weise lieben. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, hören wir im Johannesbrief. Das heißt also, die Seele ist formbar. Die Seele kann eine liebende Seele werden. Aber sie kann natürlich auch eine verbrecherische, eine hassende, eine militärische Seele werden, eine stählerne Seele, die mit Metall, mit Stahl durch das Leben geht und ringsum sich herumschlägt und alles am liebsten vernichten möchte. Das ist böse. Dann wird die Seele böse, sie versteinert und sie hängt am Reichtum dieser Welt. Doch was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und verliert dabei seine Seele oder büßt die gute Kraft der Seele ein? Denn überlegen wir mal, wenn es denn stimmt, dass nach unserem Tod die Seele bleibt, ich möchte nicht, dass eine böse Seele bleibt bei mir oder bei euch. Ich möchte, dass eine liebende Seele bleibt, dass die Seele bleibt, die in unserem Leben uns diese Qualität verschafft hat. Und da sind wir mittendrin. Wir haben die Kraft von Gott geschenkt bekommen, diese Seele zu gestalten. Man kann es so sagen, von klein auf an nimmt die Seele eines Menschen immer mehr Gestalt an, weil wir sie gestalten, so wie ein Künstler ein Bild malt und es immer schöner wird und schöner, so können wir unsere Seele gestalten. Das ist unsere Aufgabe. Darauf kommt es an. Das ist das Wesentliche. Und deswegen betont die Bibel so oft dieses Wort, dass es fast 1000 Mal vorkommt, immer in der Bedeutung der Lebendigkeit des Lebens und der Besonderheit eines jeden Menschen. Und dass Gott uns diese Seele von Anfang an geschenkt hat, als einen guten Schatz, nicht im Sinne des materiellen Reichtums, sondern im Schatz des Herzens, den wir, diesen Schatz, den wir ausgestalten und entwickeln können. Das ist nach meiner Meinung der tiefe Sinn unseres Lebens. Und im Laufe der Zeit habe ich immer stärker zu dem Glauben gefunden, dass am Ende der Körper vergeht, aber das Wesentliche, das, was uns also alle ausmacht im Leben, dass das bleibt. Es bleibt bei Gott bewahrt. In welcher Form wir später einmal auferstehen oder wiederleben, das wissen wir alle nicht. Aber was ich glaube zu wissen, das ist, dass dieses Wesen des Menschen, das Wesentliche, also das Seelische, das Bleibende ist. Und wenn wir lebende Menschen sind, dann bleibt uns die Liebe. Und auch die lieben Menschen, die gestorben sind, und wie sagen wir, die doch in unserem Herzen bleiben. Aber sie bleiben nicht im Herzen nur im Sinne der Erinnerung. Sie bleiben ja wirklich bei uns. Meine Eltern begleiten mich immer, jeden Tag. Und sie sind schon so lange tot. Mein Vater mit 54 Jahren. Und meine Mutter ein paar Jahre später. Aber all die Jahrzehnte, Tag für Tag, sind sie meine inneren Begleiter, als wären sie da. Und ich glaube, mit dem Tod finden wir zusammen, finden die guten, liebenden Seelen wieder zusammen. Aber noch einmal, es hängt viel davon ab, was wir dazu beitragen, ob wir es wollen oder, wie Heinz sagt, Tod ist tot. Da ist nichts. Gut. So hat er sich entschieden. Dann ist da auch wohl nichts für ihn. Weil er das ja auch gar nicht glaubt oder will. Aber, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, Elisabeth, seine Frau, die ist vor ihm gestorben. Und Jahre später traf ich ihn wieder. Und da sagte er zu mir, ich glaube, da gibt es etwas. Damals habe ich das nicht geglaubt. Aber als sie starb, ich war bei ihr. Sie war so krank, ich habe bis zum Schluss, habe ich sie gepflegt, ich war in ihrem Bett. Als sie starb, habe ich gespürt, da geht was vorbei. So aus ihr raus. Und ich wusste, jetzt ist sie tot und die Seele, das ist nicht mehr bei ihr. Und ich wusste ja nicht, wo sie ist, die Seele. Aber weißt du, später, im Verlauf der weiteren Monate, der Jahre, da habe ich sie wieder gespürt. Manchmal war sie so da, als könnte ich sie sehen. Natürlich war sie nicht wirklich da, körperlich. Aber ich habe gefühlt, in meinem Innersten gespürt, Elisabeth, du bist da. Von da an habe ich geglaubt. Geglaubt, dass es weit mehr gibt, als das, was sichtbar und körperlich gibt. Und vor allen Dingen, dass es weit mehr gibt, als das, was wir Menschen materiell anhäufen können. Klar, ich habe auch ein schönes Häuschen, ich fahre ein Auto, aber das ist das Wesentliche nicht, dass ich sie lieben konnte, meine Elisabeth, dass ich bei ihr sein konnte, dass ich erleben durfte, sie ist da und bleibt, weil die Seele doch nicht stirbt. Ich habe mich damals sehr, sehr gefreut über diese Einsicht. Und viele, viele Menschen, nun bin ich ja schon 40 Jahre Pastor, nicht, weil ich auch bei euch noch wieder bin. Und was man so alles erlebt, das bestätigt mich darin. Wie viele, viele Menschen, auch die gerade noch mal zurückgeholt worden sind, die sagen können, war ganz woanders. Es war so hell und erleuchtet und ich habe welche wiedergesehen. Aber ich kam nochmal zurück in diesem Leben und deswegen konnten sie das ja erzählen. Wir auch erzählen in Krankenhäusern. Herr Pastor, hätten Sie mich doch da gelassen. Es war so schön. Diese vielen, vielen Erzählungen, diese vielen Berichte, diese vielen Hinweise. Ganz besonders die der nächsten Angehörigen, die ich oft und immer wieder gehört habe, bestärken mich in meinem Glauben. Ihr seid es, die Menschen. Ihr bestärkt mich. Und so ist mein Weg zu Gott immer auch der Weg meiner Entwicklung. Genau wie eure. Ich bin auch nur ein ganz einfacher Mensch, der auf der Suche ist. Ich habe die Wahrheit nicht gepachtet, aber eins kann ich doch versuchen, euch Mut zu machen auf diesem Weg der Suche nach der Seele. Ach ja, richtig. Jetzt, genau. Jetzt singen wir den noch mal ganz kurz zu dem Psalm, den wir jetzt singen. Das ist der Psalm 25. Der fängt an: Meine Seele steigt auf Erden, sehnend er, mein Gott zu lieben. Das habe ich extra ausgesucht, weil das so schön passt. Ne? Meine Seele steigt auf Erden. Das ist diese Suchbewegung, nicht, die der Psalmist hier ausdrückt. Sehnend her, mein Gott zu lieben. Und es zeigt eben auch aus, dass hier der tiefe Glaube mitschwingt. Die Seele ist etwas noch ganz Besonderes, weit mehr als der Körper. Sehnend, Herr, mein Gott, zu dir.